der Palliatika. Palliativimpulse vom Profi.
Situationsbedingt war das Verhalten nicht einzuordnen. Sie zeigte es zu jeder Tageszeit, mal mehr, mal weniger. Das alles brachte eigentlich nur kurzfristig Erleichterung für die Dame und änderte wenig an ihrem Leidensdruck. Und so wurde dann doch auf Psychopharmaka zurückgegriffen.
Hallo, hier ist wieder der Palliatiker. Palliativimpulse vom Profi. Mein Name ist Dr. Stefan Kostschewa vom Institut für Palliative und Gerontopsychiatrische Interventionen aus Mülheim an der Ruhr. Leider muss ich häufig erleben, dass Pflegeteams sich schwer damit tun, einen Schmerzzustand bei einem Menschen mit fortgeschrittener Demenz zu identifizieren. Hier werden dann schnell sogenannte herausfordernde Verhaltensweisen als typische Verhaltensweisen der Demenz zugeschrieben. Ein typisches Beispiel hierfür hat mich letztens in Form einer E-Mail-Anfrage erreicht.
Sehr geehrter Herr Dr. Kostschewa, ich bin von Beruf Sozialpädagogin und arbeite seit 2008 in der stationären Altenhilfe. Aufgrund Ihres Artikels würde ich Sie gerne um Rat fragen. In unserer Einrichtung lebt eine Bewohnerin, die an einer Demenz leidet. Sie zeigte in der Vergangenheit zunehmend verändertes Verhalten in Form von lautem Rufen. Zuerst oft »Hallo«, dann immer häufiger auch »Hilfe«. Unsere Vermutung für dieses Verhalten ist relativ klar. Die Dame braucht Zuwendung. Sie hat Angst, ist unsicher, will nicht alleine sein. Sie hat ein chronisches Schmerzsyndrom, das aber schon gut behandelt wird. Deshalb haben wir sie bei allen Gruppenangeboten, die im Haus stattfinden, integriert. Zusätzlich erhielt sie mehrmals täglich Einzelbetreuung in Form von persönlicher Zuwendung. Auch ihre Angehörigen wurden einbezogen. Sie waren regelmäßig stundenweise bei ihr. Situationsbedingt war das Verhalten nicht einzuordnen. Sie zeigte es zu jeder Tageszeit, mal mehr, mal weniger. Das alles brachte eigentlich nur kurzfristig Erleichterung für die Dame und änderte wenig an ihrem Leidensdruck. Und so wurde dann doch auf Psychopharmaka zurückgegriffen. Daher meine Frage an Sie. Was könnten wir noch tun? Haben wir etwas übersehen? Ist in diesem Fall der Einsatz von Psychopharmaka gerechtfertigt? Über eine Antwort von Ihnen würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im Voraus. Beste Grüße aus Berlin, Helga Meier.
Jetzt habe ich mir natürlich diesen Artikel nochmal angeschaut, den ich damals in der Altenpflegezeitschrift vom Vinzenz Verlag geschrieben hatte. Und ich habe mir nochmal genau angeschaut, wie dieser Beitrag, den ich dort verfasst habe, zu verstehen sein kann. Und der Beitrag selber hat sich mit dem Themenbereich des Expertenstandards Demenz und Beziehungsgestaltung befasst. Und hier wird ja auf der zweiten Prozessebene von den Teams vor Ort verlangt, dass sogenannte Verstehenshypothesen entwickelt werden. Verstehenshypothesen, das meint, dass Teams sich zusammensetzen sollen, um dann gemeinsam zu überlegen, warum verhalten sich Menschen mit Demenz oder Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz in der Art und Weise, wie sie es tun? Das bedeutet, dass nicht grundsätzlich das Verhalten einer Demenz zugeschrieben wird oder nicht grundsätzlich das Verhalten der Demenz zugeschrieben wird. Und hier sollten die Teams also schauen, was könnte den Betroffenen dazu bringen, sich so zu verhalten, wie er es nämlich tut. Und ich habe in dem Bereich und in diesem Artikel dann empfohlen, sich an der sogenannten STI-Methode zu orientieren, also an der Serial Trail Intervention Methode. Das bedeutet, dass hier systematisch versucht wird zu schauen, welche Ursachen, welche Motive, welche Anlässe können einen Betroffenen dazu bringen, sich in der Art und Weise zu verhalten, wie er es tut. Und hier gehört zum ersten Schritt, dass erst einmal geschaut wird, könnte das Verhalten vielleicht durch ein nicht befriedigtes Bedürfnis auf der körperlichen Ebene verursacht sein. Zum Beispiel durch Schmerzen, durch einen Juckreiz, durch Übelkeit, durch eine Wechselwirkung der vielen Medikamente, die wir ja häufig bei alten Menschen vorfinden. Es könnte aber auch ein Delir sein, eine Allergie, eine Lebensmittelunverträglichkeit und. Sinnvoll ist im ersten Schritt auch zu schauen, welche Diagnosen sind denn schon bekannt und welche von diesen Diagnosen könnten sich womöglich im Laufe der Zeit in der Weise verändert haben, dass sie jetzt eine erhöhte Symptomlast bei den Betroffenen auslösen könnten. Vor dem Hintergrund der Anfrage über die bezeichnete E-Mail habe ich dann die Leserin gebeten, mir doch bitte auch die Diagnosen der Bewohnerin zu nennen und welche Medikamente sie bekommt. Daraufhin bekam ich relativ schnell eine Antwort in dem Sinne, dass sie den bezeichneten Artikel von mir in der Art und Weise gelesen hat und auch verstanden hat, dass die Verhaltensweisen von Menschen mit Demenz durch eher psychosoziale Umstände ausgelöst werden. Und sie hatte jetzt erst einmal Bedenken, da ich sie ja nach den Diagnosen und Medikamenten gefragt hatte, ob es denn überhaupt in ihren Zuständigkeitsbereich fallen würde, sich diese Informationen einzuholen. Da die Daten ihrerseits aber anonymisiert waren und sie sich rückversichert hatte bei ihrer Einrichtungsleitung, hat sie mir dann in einer folgenden E-Mail die Diagnosen und die Medikamente dieser Bewohnerin genannt.
Hier die Auflistung der Diagnosen. Chronisches Schmerzsyndrom. Demenzielle Entwicklung. Oberarmknochenfraktur mit zwei Fragmenten. Harninkontinenz. Niereninsuffizienz. Osteoporose. Rheumatische Arthritis. Medikamente. Movicol, ein Beutel täglich. Paracetamol, 500 Milligramm. Zwei Stück täglich.
Schnell war ersichtlich, dass bei diesen heftigen Diagnosen, die ja häufig mit starken Schmerzen einhergehen, die dazugehörende Medikation völlig unzureichend war. Hier sind mehrere Diagnosen genannt, die bei einem Betroffenen stärkste Schmerzen auslösen. Und das hier verordnete Paracetamol 2x 500 Milligramm, das ist natürlich völlig unzureichend. Und so habe ich entsprechend meine Rückmeldung an die Leserin weitergegeben. Ich hatte ihr aber auch empfohlen, sich hier kurz zu schließen mit einer Palliativcare geschulten Fachkraft, vielleicht auch mit einem SAPV-Team, um hier entsprechend im Rahmen der Fallarbeit, der Fallbesprechung, mit dem gesamten Team zusammen hinzuschauen, wie der Zusammenhang zwischen den Diagnosen und den Verhaltensweisen der Bewohnerin herzustellen ist. Dann habe ich lange nichts gehört von der Kollegin und habe meinerseits dann nochmal angefragt, was denn jetzt aus der Bewohnerin geworden ist und wie sie denn jetzt vor Ort vorgegangen ist. Und dann habe ich folgende E-Mail von ihr erhalten.
Hallo Herr Dr. Kostschewa. Vielen herzlichen Dank für Ihre Nachfrage und Ihr Interesse. Eins aber vorweg, unsere Bewohnerin hat eindeutig an Lebensqualität gewonnen. Sie ist geistig wacher, aufmerksamer, nimmt wieder interessiert an Gruppenangeboten teil, isst und trinkt gut und dies auch selbstständig. Und sie zeigt uns auch ab und zu wieder ihre humorvolle Seite. Was haben wir unternommen? Nach Ihrer E-Mail, die Sie mir aufgrund der Medikamentenliste geschickt haben, war mir regelrecht schlecht. Ich hatte eine schlaflose Nacht und habe Montagmorgen sofort meinen Chef angerufen. Ich war wirklich sehr erschüttert und enttäuscht, dass der Schmerz bei unserer Bewohnerin so übersehen wurde. Für mich war Unruhe immer ein Zeichen der Demenz. Da habe ich jetzt viel gelernt und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Auf alle Fälle fand ein ausführliches Fallgespräch statt und auch die Palliativ-Care-Fachkraft vom Hospizverein wurde involviert und hat uns bestätigt, dass wir mit der neuen Medikation auf einem guten Weg sind. Hier kommen Ihre aktuelle Verordnung. Fest angesetzt, Fentanyl 12,5 Mikrogramm alle 3 Tage. Paracetamol 500 Milligramm, 2 Stück vor der Mobilisation. Pregabalin 25 Milligramm mittags und nachts. Bei Bedarf Paracetamol 500 Milligramm. Ich danke Ihnen nochmal vielmals für Ihre Hilfe und hoffe sehr, dass Sie aufgrund meiner Beschreibungen und der Verordnungen uns ebenfalls bestätigen können, dass wir mit unserer Bewohnerin auf einem guten Weg sind. Beste Grüße aus Berlin, Helga Meier.
Okay, hier habe ich jetzt erst einmal aufgeatmet, weil ich dachte schon, ui, habe ich mich da vielleicht zu weit aus dem Fenster gehängt? Habe ich womöglich jetzt dazu beigetragen, dass der Haussegen in dieser Einrichtung schief hängt? Aber nein, ich bin erleichtert, dass die Kollegin wirklich so vorgegangen ist, wie ich empfohlen hatte. Was hier nochmal deutlich geworden ist im vorliegenden Fall, ist etwas, was mir leider sehr häufig auch im Rahmen meiner Fort- und Weiterbildungstätigkeit immer wieder vorgestellt wird. Insbesondere bei den Bewohnern mit weit fortgeschrittener Demenz, die unter einem Sprachzerfall leiden, die selber ihre Symptomlast nicht mehr klar und deutlich beschreiben können, werden häufig die Verhaltensweisen, die dieser Mensch zeigt, in Form von herausforderndem Verhalten der Demenz zugeschrieben. Hier wird dann geschaut, wie über einschlägige Angebote für Menschen mit Demenz diese Verhaltensweisen beeinflusst werden können. Und wenn dann halt keine Veränderung eintritt durch diese ganzen Maßnahmen, dann ist es gar nicht mal so selten, dass der Neurologe verständigt wird oder der Gerontopsychiater und dieser Bewohner oder diese Bewohnerin in diesem Fall wird dann mit Psychopharmaka behandelt. Das heißt, dieser Mensch wird ruhig gestellt. Ich bin dankbar für diese E-Mail, weil sie hat einfach nochmal deutlich gemacht, wo das grundlegende Problem liegt. Was mir allerdings auch aufgefallen ist, dass es häufig eine unzureichende Kooperation gibt zwischen den Kollegen des sozialen Dienstes bzw. der Betreuungsassistenten und den Kollegen der Pflege. Die beiden Bereiche koexistieren häufig nebeneinander, aber eine eigentliche Kooperation findet kaum statt. Und selbst wenn das Verhalten dann als Schmerzverhalten identifiziert wurde, ist es ein Themenfeld für die Pflege und die Kollegen des sozialen Dienstes und der Betreuungsassistenz werden eher außen vor gehalten. Sie werden nicht mit einbezogen. Und das ist der Punkt, wo ich finde, dass hier viel mehr Kooperation stattfinden müsste. Ja, natürlich sind Schmerzmedikamente sehr wichtig, aber es gibt ja im Themenfeld der Schmerztherapie auch wichtige Interventionen aus dem sozialen Dienst heraus. Denn auch hier gibt es ja ganz wichtige Maßnahmen und Interventionsformen, die der soziale Dienst und die Betreuungsassistenten durchführen könnten. Zum Beispiel aus dem Bereich der basalen Stimulation. Denn Maßnahmen, die entspannen, die beruhigen, haben häufig auch eine schmerzlindernde Wirkung. Sodass hier auf der einen Seite die Medikation, aber auch die nicht-medikamentösen Maßnahmen gemeinsam für den Menschen mit Demenz eine Linderung erzeugen können. Und das wäre für mich doch ein wünschenswertes Unterfangen, wenn hier die einzelnen Funktionsbereiche viel enger miteinander kooperieren würden. Und was vielleicht auch noch sinnvoll wäre, wenn die Mitarbeiter des sozialen Dienstes, aber auch die Betreuungsassistenten, genauso wie die Pflegekräfte, viel konsequenter die Assessments zur Fremdbeobachtung von Schmerz bei Menschen mit Demenz anwenden würden. Das ist nicht nur ein Assessment, das sind nicht nur Werkzeuge für die Pflege. Das können sehr gut auch die anderen Berufsgruppen anwenden, weil dann nämlich alle Kollegen, alle Mitarbeiter, vielleicht sogar die Angehörigen gemeinsam auf dieses Verhalten besser schauen können. Und somit lässt sich viel schneller ein Schmerz identifizieren. Wir machen recht gute Erfahrungen mit dem sogenannten BESD. Das ist ein Schmerzerfassungsinstrument, das gibt es schon recht lange auf dem Markt. BESD bedeutet hier Beurteilung von Schmerz bei Demenz. Googeln Sie das mal, schauen Sie mal nach. Das ist relativ schnell erklärt. Das erschließt sich eigentlich aus sich selbst heraus und man kann es sehr schön anwenden. Bedenken Sie aber, Sie messen keinen Schmerz. Schmerz ist nicht messbar. Aber das habe ich ja schon in einem anderen Podcast erläutert.
Der Palliativ-Ticker. Palliativimpulse vom Profi.